Hallo und herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus. Was tun wir hier? Wir unterstützen Eltern, die Kinder haben mit besonderen Herausforderungen beim Lernen in der Grundschulzeit. Und warum tun wir das? Damit du über diese Informationen bessere Entscheidungen treffen kannst für dein Kind und die Situation deines Kindes, die vielleicht jetzt im Moment nicht so angenehm ist, positiv verändern kannst. Im letzten Podcast habe ich sehr viel über mich persönlich gesprochen, über meine privaten Dinge, über meine schulische Entwicklung. Und es entstand im Nachgang daraus die Fragestellung, nicht nur wer bin ich, das habe ich dir versucht ein bisschen zu erklären, sondern was ist eigentlich Würfelhaus? Von daher, das ist der Podcast zum Würfelhaus und in dieser Folge geht es darum, was ist denn Würfelhaus ganz genau, wie ist es entstanden vielleicht auch und vor allem, was tut es für dich, wie kann es dich unterstützen im Lernen mit deinem Kind? Ich möchte die erste Phase in den Blick nehmen, das war nämlich dann die Entstehung an der Universität. Und ich habe dir in der letzten Folge ein bisschen was erzählt, vielleicht erinnerst du dich, dass ich an der Universität in Mathe geprüft wurde. Ich musste die Abschlussprüfung für dieses Fach Grundschulmathematik bestehen und ich habe dir auch erzählt, mit welchem Aufwand das für mich verbunden war, weil ich da durchgefallen war. Ja, und ich wollte unbedingt die zweite Klausur dann bestehen, sonst wäre natürlich mein ganzes Grundschulstudium auch in Frage gestellt gewesen. Deswegen habe ich da besonderes Engagement gezeigt und mich sehr tief in das Themengebiet Mathematik eingearbeitet. Und das ist der Punkt gewesen, warum ich dann zu der Fragestellung kam, naja, wenn es mir schon so schwer fällt, ja, möchte ich gerne verstehen, ob es anderen auch so schwer fällt und wenn ja, warum eigentlich? Und ich war zu diesem Zeitpunkt, das hatte ich auch erwähnt, an einer Sprachheilschule als pädagogische Fachkraft angestellt und hatte natürlich jeden Tag Kinder um mich herum und ich habe dir ja auch gesagt, dass ich da auch für die Kinder verantwortlich war in Bezug auf Förderung. So ein kleines bisschen habe ich die Lehrkräfte unterstützt. Ne, wie lernst du rechnen? Wie lernst du lesen und schreiben? Aber alles natürlich noch mit dem Blick auf, ja, was mache ich mit dir? Was kann ich dir an die Hand geben, damit du die Sachen, die Lehrerin dir gegeben hat, auch schaffst? Also es war eher so eine Hilfestellung. Guck mal, schreib da eine 5 hin und da eine 6 oder ne, du wirst doch wissen, was 56 plus 10 ist. Also es war nicht wirklich eine Förderarbeit, sondern es war eher eine Hilfestellung zur Abarbeitung. Ne? Aber es ist in der Zeit an der Universität in diesem vertieften Verständnis für Mathematik zu entwickeln, eben diese Frage entstanden, was braucht es denn eigentlich, damit ein Kind Mathe besser versteht? Also erstens mal natürlich, warum habe ich es nicht so richtig verstanden? Was hat mir so schwer gefallen? Bin ich denn wirklich ein bisschen doofer wie die anderen? Was ja immer so aus meiner Geschichte heraus im Raum stand, diese Fragestellung. Und ich habe mir die Kinder genauer betrachtet an der Schule. Ich habe gedacht, irgendwie, ne, ich helfe denen ja nicht wirklich, sondern ich gucke nur, dass sie irgendwie ihre Blätter da ausfüllen, dass sie das irgendwie hinkriegen. Aber geholfen, in dem Sinn habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Also ich interessierte mich immer mehr für Bildung, für Mathematik und für den Prozess des Lernens. Und dann habe ich in der Schule die Möglichkeit bekommen, in dieser Sprachheilschule eben Dinge auszuprobieren. Und ich bin ein Mensch, ich experimentiere gerne, ich forsche gerne. Ich bringe gerne Dinge zusammen. Das habe ich mittlerweile gemerkt, ist eine Stärke von mir, sodass ich da einfach tiefer reinging. Ich habe, vielleicht kennst du das auch, ich habe ein Anschauungsmittel gebastelt. Das nennt sich Kutzerzug. Das hat der Professor Kutzer entwickelt. Und damit habe ich mich zuallererst mal beschäftigt. Jawohl, die Kinder brauchen spielerischen Umgang mit Mathematik. Die brauchen irgendwas, wo sie die Stellen besser verstehen und so weiter. Und das war mein erster Ansatz. Ich wollte einfach, dass die Kinder ein bisschen besser an Mathematik drankommen. Ich habe nicht nur den Kutzerzug ausprobiert, ich habe auch den Abakus mir mit dem mich sehr stark beschäftigt, habe mich auch mit den Didaktikern damit beschäftigt. Also ich habe persönlich mit Herrn Kutzer gesprochen, ich habe auch persönlich mit dem Herrn Johann gesprochen, der sehr stark bei uns an der Universität diesen Abaco oder Abacus eben gelehrt hat, weil ich verstehen wollte, was sind die Grundgedanken dieser Didaktiker, warum arbeiten Sie mit diesem Anschauungsmittel? Mir war schon klar, das Kind braucht ein Anschauungsmittel. Es soll ja irgendwie außen sehen, was in Mathematik los ist beim Rechnen. Wir reden ja eigentlich nur vom Rechnen erstmal, ja. Aber das muss man sehen. Das war mir irgendwie klar. Es muss ja ein Erklärmodell geben, ein Verständigungsmodell oder ein Verständnismodell, was bei den Kindern ankommt. Und das war der Ausgangspunkt, in dem ich mich mit den Didaktikern beschäftigt habe, dafür, dass ich gemerkt habe, für die sogenannten rechenaffinen Kinder, also die sogenannten starken Rechner, sagt man dazu in der Schule, so unter vorgehaltener Hand, das sind die starken Rechenkinder, für die war das ja alles sehr stark einsehbar. Der Kutzerzug zum Beispiel ist eigentlich ein Fördermittel, das wurde sehr stark an Förderschulen eingesetzt. Und das hatte natürlich Aspekte, wo ich merkte, da sind Problemstellen beim Kind, die tatsächlich auch hier aufgearbeitet werden. Ja. Aber mit dem Abaco, das war eher so, das war, fand ich, eher für starke Kinder. Ich denke mittlerweile, ja, das hat sicherlich auch einen Nutzen für eventuell Kinder, die, wenn ich sage schwach, da meine ich nicht schwach. Aber es ist so die herkömmliche Sprache unter den Lehrkräften. Das meint man nicht böse erstmal, aber man könnte auch sagen, die nicht rechenaffinen Kinder ist halt ein längeres Wort. Vielleicht nehme ich das. Ich habe das noch nie gemocht, dass man sagt, rechenschwach oder so. Das ist eigentlich, kein Kind ist schwach. Ich hoffe, du siehst diese sogenannte Schwäche, die die Schule dem Kind zuschreiben möchte. Es ist schwach in Mathe, nicht wirklich. Das habe ich dir ja auch schon so ein bisschen über meinen letzten Podcast vermitteln wollen, über diese Folge, dass eben Schwächen keine Schwächen sind, sondern es sind eben einfach Kompetenzen, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind und die mehr oder weniger ins Potenzial des Kindes fallen oder nicht. Es geht ja letztendlich immer nur darum, macht mir das Freude oder nicht. Aber ich will nicht abschweifen, sondern ich will nochmal zurückkommen auf die Anschauungsmittel. Und wie gesagt, ich habe mich damit beschäftigt, sehr viel auch mit den Didaktikern geredet, sehr viele Workshops besucht. Ich habe Bücher gelesen und habe mich da reingedacht. Ich hatte dann auch, ich habe sogar eine Hausarbeit zum Thema Mathematik dann an der Uni geschrieben, mit 1,0 abgeschlossen. Da war ich auch sehr stolz drauf, was dir und mir natürlich auch wieder zeigt. Nichts ist in Stein gemeißelt, wenn eine Lehrkraft sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug. Das ist seine persönliche Einstellung, hat gar nichts mit dir zu tun. Du selber kannst alles schaffen, auch dein Kind kann alles schaffen. Ich wiederhole das gerne, weil ich das so, so wichtig finde, dass ihr als Eltern oder als Lernbegleiter des Kindes den Blick wegnehmt von dem defizitorientierten Blick, den leider die meisten Schulen noch haben, defizitorientiert, was stimmt alles nicht am Kind, hin zu, was macht dem Kind Spaß, wo hat es Potenziale, wo ist es, sage ich mal, selbst in der Freude, wo hat es selbst seine Stärken, ja. Okay, also, wie gesagt, die Anschauungsmittel haben ja dazu gedient, das Thema Mathe tiefer zu verstehen und dem Kind jetzt in den ersten Ansätzen mal ein bisschen mehr zu helfen in der Schule. Ja? So mein Antrieb, das zu tun, war von Anfang an immer mein persönlicher, den du ja kennst, nämlich dieses, ich will nicht, dass die Kinder, die vor mir sitzen, die gleiche Geschichte irgendwann mal erzählen müssen oder das gleiche Trauma entwickeln zur Schule, wie ich das entwickelt hatte. Ich wollte das verhindern. Das war so mein hehres Ziel, sage ich einfach. Dir soll es nicht so gehen wie mir. Das war so unterbewusst, sehr stark, ein sehr starker Antreiber. Und natürlich auch damit der Antreiber, du kannst den anderen beweisen, dass du es besser kannst am Kind, wie die Lehrkräfte, die ich vorher kennengelernt habe. Du kennst die Geschichte von dem sogenannten schlimmen Lehrer, der, wie gesagt, den ich auf dem Kicker hatte und ihm alles Schlechte der Welt gewünscht habe in meinem jugendlichen Zorn, sag ich mal. Okay, das war die Universitätszeit und Ganz ehrlich, in der Zeit habe ich gemerkt, man kann Schwächen auch in Stärken verwandeln, weil die Schwäche an der Universität, ich habe die erste Matheprüfung nicht bestanden und habe jetzt die zweite ziemlich viel aufwenden müssen, aber ich habe sie bestanden, das habe ich dir ja schon gesagt, und ich habe dadurch eine Stärke in mir entdeckt, nämlich ich kann es schaffen, wenn ich genug Energie reingebe, wenn ich mich wirklich dafür interessiere und wenn ich tief reinschaue, mich tief damit beschäftige, nicht nur oberflächlich, dann kann ich verstehen, ich kann über den Tellerrand hinausschauen. Das wurde dann im Laufe der Zeit zu einer Stärke und eigentlich die Grundlage für Würfelhaus. Hätte ich nicht immer über den Tellerrand hinausgeschaut in der Didaktik und mir nur das einverleibt, was die anderen einfach so sagen, dann wäre Würfelhaus wahrscheinlich nie entstanden. Aber so war es eben nicht. Ich habe immer geschaut, was stimmt denn nicht? Warum schafft es das Kind nicht, das zu verstehen? Also ich habe den Fehler immer in der Vermittlung gesucht, niemals am Kind. Natürlich gab es auch Situationen, wo ich genervt war, weil es nicht funktioniert hat, wo ich dachte, Mensch, die versteht es einfach nicht. Oder der, ach, ne, willst du überhaupt da noch weitermachen? Die gab es natürlich häufig diese Situation im Laufe der Zeit häufiger, weil es natürlich auch ein sehr hoher Aufwand war, mich so tief damit zu beschäftigen. Es hat meine ganze Freizeit gekostet. Eigentlich war, ja, es war wie mein Baby, was ich nie hatte. Ja, ich habe keine Kinder bekommen dürfen. Also das wurde mir, sag ich mal, nicht. Ja, das war nicht Teil meines Lebens, durfte nicht Teil meines Lebens sein. Und deshalb habe ich mich da so wie so eine Frau, die schwanger geht mit dem Baby. Ich habe das einfach so entwickelt, so gedeihen lassen, immer größer werden lassen, es ist immer wichtiger geworden in meinem Leben. Vielleicht passt es, ja. So, und dann habe ich natürlich die Universität abgeschlossen, bin ins Referendariat. Du weißt vielleicht ein bisschen was über Referendariat. Heißt, jetzt wird der Lehrer in der Praxis ausgebildet, die Lehrerin. Jetzt geht es nicht nur um Theorie und um die wissenschaftliche Aneignung, jetzt geht es um die Umsetzung. Und da hatte ich ein Glück. Ich konnte ja immer in der Sprachheilschule, in der ich vorher gearbeitet habe, immer quasi hinterfragen. Ich konnte an den Kindern ausprobieren. Das konnten die anderen, die einfach nur studiert haben, zum großen Teil gar nicht. Die anderen Lehrkräfte oder werdende Lehrkräfte, die hatten ja einfach nur ihre Vorlesungen, vielleicht ein, zwei Kinder nebenbei, vielleicht mal was damit gemacht. Wir hatten natürlich auch Praktikas an den Schulen, aber das ist immer nur ein kleiner Einblick in das ganze Schulgeschehen. Ich war schon richtig involviert in der Schule. Ich kannte die Schullandschaft. Ich wusste, was Lehrer oder Lehrerinnen, ja, ich sage einfach gerne Lehrer, weil es so bei uns üblich war. Falls dich das stört, ja, keine Ahnung, da musst du vielleicht irgendwie damit umgehen. Ich mache das nicht bewusst, aber wenn ich Lehrer sage, meine ich natürlich auch die Lehrerinnen damit. So. Und jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, weil das natürlich sehr stark in diese Gender-Geschichte reingeht, die auch an Schulen ein großes Thema war. Aber davon will ich jetzt gar nicht reden, sondern ich möchte davon reden, wie ich dann immer an der Sprachheilschule evaluiert habe. Ich habe immer geschaut, passt es wirklich, was die mir da erzählen an der Universität? Ist es so am Kind? Kann man das so machen? Ist es erfolgreich? Und deshalb konnte ich da natürlich ganz andere Erkenntnisse gewinnen, als das vielleicht den anderen im Referendariat dann möglich war. Und das war ein Riesenvorteil. Ich habe gemerkt, im Referendariat, ich starte schon ganz anders mit sehr vielem Wissen, aber auch sehr viel Praxis. Und das hatten die Lehrkräfte oder die Fachleiter, die dort unterrichtet haben am Studienseminar, natürlich auch ein Stück weit erwartet, dass ich dann schon mehr kann als die anderen. Das hat mich auch wieder unter Druck gesetzt, aber nichtsdestotrotz, du weißt ja schon, dass ich Druck gewöhnt war und jetzt eher in die Richtung ging, denen zeige ich es jetzt gerade, dass ich was kann. Ne? Der Antreiber von früher, dieses, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug, der war extrem stark. Ich wollte immer beweisen, dass ich doch zu was tauge. Ne? Vielleicht entdeckst du diesen Antreiber auch in dir oder in deinem Kind. Das sieht man schon sehr früh, vor allem bei Kindern, die sehr stark schon verinnerlicht haben. Ich bin nur, ja, oder je besser ich bin, desto. Also in den Leistungen, desto mehr werde ich gemocht, was ja gar nicht stimmt, aber sowas kann schnell entstehen. Genau, Im Referendariat habe ich dann einen sehr engagierten Fachleiter kennengelernt, den Martin. Und ich muss sagen, er hat mein Leben auf den Kopf gestellt in Bezug auf Mathe, weil er hat mir die Impulse gegeben, die ich noch gebraucht habe, um das Ganze noch mehr zu durchdringen, noch mehr zu verstehen. Und er hat mir auch einen Artikel gegeben von einer Frau Schulz, den ich auch niemals vergessen werde. Das war der Artikel Rechnen lernen heißt Sehen lernen. Und hier habe ich zum ersten Mal, war ich konfrontiert mit den Würfelbildern und was Würfelbilder machen im Rechenprozess, was man damit anstellen kann, dass man das sehen muss und dass man eine strukturierte Menge braucht, die das Kind eben nicht an den Fingern abzählt, sondern dass da was sein muss, was man eben schnell erfassen kann. Na, und ich erkannte in der Arbeit damit, dass diese Geschichten wie Stellenwertverständnis und auch Mengenverständnis sehr, sehr fundamental waren. Und ich hatte hier einen guten Anfangsprozess, um zu sagen, da gehe ich mal weiter rein. Ich habe dann in der Förderschule habe ich dann das Referendariat abgeleistet. Das ist ja ein gutes Jahr, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Und in dieser Zeit durfte ich mich ausprobieren in der Klasse. Und ich habe gemerkt, das war eine fünfte Klasse. Du musst dir vorstellen, fünfte Klasse. Und die meisten Kinder, ich würde mal sagen, 95% oder 90% der Kinder in dieser Klasse, es war nicht viel, aber vielleicht waren es 10 Kinder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich würde sagen, davon 9 oder 8 davon konnten nicht bis 100 rechnen. Und die anderen 2, die haben vielleicht auch nur mit Tricks gerechnet. Also es war fünfte Klasse und die lernten gerade erst bis 100 zu rechnen. Für mich war das völlig faszinierend, weil natürlich in der Grundschulzeit sieht es ja anders aus. In der Sprachheilschule ist ja eigentlich eine Grund-, also vom Lernstoff her ist die Sprachheilschule Grundschule orientiert, sodass ich dass man 2 Jahre zurück ist, gar nicht wirklich kannte. Und hier musste ich erstaunt feststellen, wie gesagt, dass der ganze Lernprozess sehr stark in die Länge gezogen war. Und ich habe dann mich dran gemacht mit dem hehren Ziel, diese Kinder vom Zählen und Rechnen wegzubringen, weil die haben alle nur da gesessen, mit den Fingern rumgezählt und sind da nicht auf die richtigen Ergebnisse gekommen. Das werde ich schaffen. Die Kinder werde ich vom Zählen und Rechnen wegbringen. Und wie du dir es schon vorstellen kannst, es gibt, hier habe ich wirklich kennengelernt, dass es in der Schule eben auch viele Menschen gibt, die sich fachlich sofort angegriffen fühlen, wenn du was anders machst. Jetzt hatte ich ja so eine kleine, wie so eine Welpenschutz, sag ich mal, weil ich ja im Referendariat war. Aber auch da habe ich den Zorn oder den Neid von Menschen gespürt, die merken, da entwickelt jemand, da geht jemand eigene Wege. Da versucht jemand nicht das zu machen, was alle machen, sondern da versucht jemand was Eigenes zu kreieren, eigene Dinge durchzusetzen. Und da bin ich, das war mein erstes, im Referendariat war das nicht so, an der Universität, du weißt es ja, wenn ich so zurückblicke, war das jetzt auch nicht so extrem der Fall, sondern es kam im Referendariat wieder mit voller Wucht zurück, eben dieses Thema, du musst dich beweisen, du bist in einer Position der Machtlosigkeit, weil als Referendar bist du ja, oder Referendarin, bist du ja quasi den Weisungen, musst halt dem Schulleiter, bist du weisungsbefugt natürlich, ist ja auch richtig so, und den Fachleitern und so weiter. Ne? Du bist noch nicht fertig, sage ich mal, du bist eben noch in der Ausbildung. Und das heißt, wie bei anderen Ausbildungen, du musst einen Kaffee kochen, so ungefähr. Ne? Also das heißt, ich musste mich da unterordnen. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich ein sehr eigenständiger Mensch bin und unbedingt auch beim Kind was erreichen wollte. Und ich sah einfach da schon, ey, das, was die machen, das funktioniert nicht. Wieso macht der das so mit den Kindern? Ne? Ich verstand es nicht. Und dann wollte ich den Kindern einen Impuls geben, auch du kannst es schaffen und ich zeig's dir's. Natürlich war das auch ein Stück weit überheblich von mir, will ich gar nicht abstreiten. Also, jetzt kam aber die Geschichte mit den Würfelbildern dazu und ich habe einfach, du kannst dir, musst dir jetzt selbst vorstellen, ja, ich zeig's dir nicht, sondern ich rege jetzt gerade deine innere visuelle Wahrnehmungsfähigkeit an, nämlich indem ich dir sage, stell dir mal eine 5 als Würfelbild vor, ja, so, und mit einem Quadrat außenrum, ja, wie so ein Würfel halt, und nebendran direkt nochmal ein Quadrat mit einer 3 darin. So, die 2 Quadrate rückst du jetzt mal aneinander, ne, sodass man jetzt sofort sagen könnte, es sind 8. Ja, und so wollte ich eben diese Zahlen bis 100 mit den Kindern veranschaulichen, was ich dabei natürlich nicht bedacht habe. Nein, nicht bis 100, Entschuldigung, es war ein Fehler, sondern natürlich bis 10. Ja, die Kinder haben aber jetzt gerade im Moment schon ein bisschen bis 100 gelernt. Die setzen sich mit Zahlen bis 100 auseinander. Und was haben die viele Kinder unter dieser Anschauung drunter geschrieben? Nicht 8, nein, die haben 53 darunter geschrieben. Ne? Stell dir nochmal vor, links die 5, rechts die 3 und dann haben die einfach 53 geschrieben, haben zu mir gesagt, das sind 53. Da war mir klar, wenn ich das nicht ganz eindeutig mache, dann ja, komme ich da nicht weiter. Ne? Das haben die haben kein Mengenverständnis gehabt in der Beziehung. Ich bin heim, war total frustriert. Und habe zu meinem Mann, der auch Lehrer ist, also Lehrer an dieser Sprachheilschule, an der ich arbeitete, vor dem Referendariat, der hat zu mir gesagt, ach, mach dir doch nichts draus. Mach doch das Ganze hoch, stell's hochkant, mach ein Dach drauf und dann hast du ein Würfelhaus. Und genau so ist Würfelhaus entstanden. Ich habe gesagt, das ist die Idee, wenn ich es hochkant stelle, dann können die das nicht mehr zweistellig schreiben. Ja? Indem ich es hochkant stellte, kam nur eine Ziffer unten drunter und das war natürlich dann die 8. Und so ist Würfelhaus als Name entstanden und so ist die erste Anschauung entstanden, nämlich tatsächlich ein Haus und mit dem Haus die Plätze bis 10 und mit den Plätzen bis 10 die Geschichte. Ne, wenn das Haus voll ist, dann wackelt es, dann müssen die weiterziehen. Das alles ist aus dieser Idee meines Mannes, mach doch ein Würfelhaus daraus, entstanden. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ja, und jetzt geht es aber weiter natürlich nach dem Referendariat, indem ich ja die eben diese Geschichten, diese ersten Ansätze der neuen Anschauung ausprobieren durfte und auch die Erfolge gesehen habe, mehr oder weniger. Zu dem Zeitpunkt natürlich waren die Erfolge nicht so groß, weil ich auch noch nicht so wirklich viel damit anfangen konnte. Ich war so im Ausprobieren. Und wie ich dir vorhin schon sagte, gab es natürlich auch Widerstand ohne Ende. Ich erinnere mich an die Konrektorin dieser Schule, die ein Thema hatte mit mir und die einfach, ja, ich wollte, dass da hing in der Klasse, kann ich mich gerade erinnern, so eine, war das eine 100er-Tafel oder war es vielleicht auch ein Zahlenstrahl? Es hing irgendwas da drin und die Konrektorin hat in der Klasse auch, in der ich war, auch unterrichtet. Ja, nicht Mathe, glaube ich, weiß nicht mehr genau, aber es war, glaube ich, nicht Mathe. Und ich habe sie gebeten, ob es okay ist, dass ich diese, oder nein, ich habe mit dem Klassenlehrer gesprochen, damit ich jetzt hier nichts Unwahres erzähle. Ich habe mit dem Klassenlehrer, der mich auch betreut hat, abgemacht, in der Zeit, wo ich jetzt meine Hausarbeit mache, im Referendariat meine Abschluss vorbereite und mit dem Würfelhaus, also mit diesen Würfelbildern zugange bin, möchte ich gerne diese Anschauung, die die Kinder gewohnt waren, wegmachen, raustun aus dem Klassenzimmer, damit es die Kinder nicht dauernd vor Augen haben und das Würfelhaus hinhängen, die Würfelbilder. Ja, ich glaube, so war es. Und das hat natürlich zu einer extremen Eskalation geführt. Die Konrektorin war überhaupt nicht damit einverstanden, fand es voll übergriffig von mir, impertinent, was ich mir da einbilde und warum ich das mache und die Kinder brauchen das und so weiter. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich letztendlich meinen Fokus weggenommen habe von Mathe, habe mich in ein anderes Fach eingebracht mehr und habe da wirklich schon wieder lernen dürfen, wie Schullandschaft funktioniert. Da ist viel mit fachlicher Kompetenz. Da gibt es Menschen, wie ich vorhin schon sagte, die sich schnell in der Fachkompetenz angegriffen fühlen und die dann letztendlich nicht darauf schauen, ist das Kind erfolgreich damit oder eben nicht. Und das kann ich dir jetzt mitgeben, dass das in der Schullandschaft sehr häufig der Fall ist und mir im Laufe meiner ganzen Schuljahre sehr häufig begegnet ist. Vielleicht ist deine Lehrkraft auch so drauf, weiß ich ja nicht. Ich kriege im Elternmeeting von unseren Eltern immer wieder gesagt, die Lehrkraft will nicht, dass Würfelhaus in irgendeiner Form für das Kind eine Hilfe, eine Rolle spielt oder eine Unterstützung darstellt. Es darf in der Schule nicht diese Anschauung mitnehmen. Manche dürfen es auch zu Hause nicht machen. Ne? Dass sie es dann doch machen, ist ja dann wohl die Entscheidung der Eltern, nicht der Lehrkräfte. Aber dazu komme ich später noch, zu dieser großen Baustelle Schule, die du wahrscheinlich zur Genüge kennst. Und ich will dir ja auch Tipps geben, wie du damit gut umgehen kannst. Ne? Weil ich kenne Schule in- und auswendig mittlerweile. So, also, das war's. Ich habe Natürlich, wie gesagt, das Ganze abgeschlossen, habe auch das Referendariat sehr gut abgeschlossen mit 1,3. Ich war im Flow, ja, und ich wollte jetzt loslegen. Ich hatte die Grundidee zu Würfelhaus, ich habe die ersten Materialien dazu entwickelt. Ich war on fire, sage ich mal. Ich wollte jetzt damit Kinder beglücken. Und da kam ich in meine erste Stelle und das war eine Grundschule. Ich habe von Anfang an mir gewünscht, dass ich an Grundschulen arbeiten darf, nicht an Förderschulen, weil ich mich in Grundschule, ich sah mich da an der besseren Position, den Kindern zu helfen, als in der Förderschule. Vielleicht auch, weil ich da so schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Ich wollte unbedingt in die integrierte Förderung an der Grundschule. Und das kam ich dann auch. Und durfte da sehr viele engagierte und motivierte Lehrer kennenlernen. Die gibt es auch. Ne? Nicht, dass du denkst, ich rede vielleicht nur über die Lehrkräfte, die ja so ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und nicht die Bedürfnisse des Kindes. Nein, ich habe auch ganz viele andere Lehrkräfte kennengelernt. Von denen werde ich dir auch immer wieder berichten. Zum Beispiel Conny, ne? Die ich da die Erstklasslehrerin war zu dem Zeitpunkt und die ich begeistern konnte für Würfelhaus. Ich habe zuerst an dieser Grundschule, war ja mein Job, bitte helft den Kindern in Deutsch und Mathe, das war mein Job. Und ich habe dann erstmal Förderung gemacht, habe die Kinder rausgezogen aus den Klassen, wie das manchmal auch so üblich ist, und habe dann aber die Kinder wieder mit Aufträgen aus den Würfelhaus oder mit den Würfelhausmaterialien, die ich bis dahin entwickeln durfte, in die Klasse geschickt und habe das eben bei Lehrkräften so ein bisschen den Lehrkräften ein bisschen näher gebracht, die Idee, eben diese Kinder, die Hilfe brauchen, anders zu sehen, andere Möglichkeiten den Kindern an die Hand zu geben. Und Conny war die Erste, die dann sagte, hey, das ist doch super, lass uns das doch in der Klasse machen mit allen Kindern. Das können alle Kinder gebrauchen. Und so entstand die Idee, das nicht nur als Förderung zu nehmen, sondern für alle Kinder. Und das war toll, weil ich konnte da mit Conny zusammen sehr, sehr viele tolle Erfahrungen sammeln. Wir haben gemeinsame Stunden, Entschuldigung, wir haben gemeinsame Stunden ausgearbeitet und durchgeführt und haben die Kinder mitgenommen auf dem Weg Würfelhaus lernen. Ja, und dann kam eine sehr, sehr markante Geschichte, die Würfelhaus nochmal einen ganzen Push nach vorne gebracht hat, weil im Moment war es so, wir haben Würfelhaus zwar gemacht mit allen, aber da war noch kein Riesenplan dahinter, was die Kinder denn genau brauchen und wie das strukturiert sein muss, weil du kannst dir mal vorstellen, wir haben ja nicht nur ein paar Kinder gehabt, wie in der Förderung, sondern wir haben ja 20, 25 Kinder gehabt und jetzt waren natürlich auch viele Kinder dabei, die Würfelhaus gar nicht brauchten. Das ist ja generell so, ne? Würfelhaus, ich sag anders, rechenaffine Kinder brauchen ja letztendlich nicht wirklich eine Anschauung, weil die können rechnen oder wissen meistens schon, wie das unser dezimales System funktioniert. Die brauchen das nicht wirklich. Ne? Aber trotzdem, wir haben uns da entlang gehangelt und haben versucht, alle Kinder da mitzunehmen. Da war noch kein großer Plan dahinter, wie gesagt, aber wir waren frohen Mutes, dass wir da irgendwie was weiterentwickeln können. Und dann kam diese Stelle, das war die AQS. Ich musste eben überlegen, wie diese Qualitätssicherung denn hieß. Ja, es gab dann die Zeit, vielleicht hast du das mitbekommen, dass Schulen quasi auch kontrolliert wurden aufgrund ihrer, ob sie die Qualität bereitstellen, die man ihnen auch zuschreibt, ob sie wirklich den Kindern helfen oder ob sie eher Schwächen der Kinder produzieren. Und das fand ich erstmal gut. Ich fand es toll, dass Schulen das sich anschauen. Aber natürlich hat es in jeder Schule war helle Aufregung, oh je, die AQS kommt ins Haus. Das heißt, wir müssen jetzt zeigen, dass wir gute Lehrkräfte sind, ja. So, und das haben wir dann in den Klassen, haben wir das alles vorbereitet, als die AQS kam. Und wir haben natürlich in Connys Klasse Mathematik gemacht mit dem Würfelhaus, so wie es damals zu dem Zeitpunkt entwickelt war. Und die Kritik der AQS generell für unsere Schule oder das Weiterentwicklungspotenzial sah die AQS darin, dass wir mehr in die Differenzierung gehen, noch mehr. Jetzt war Würfelhaus schon differenziert, weil das werde ich dann in weiteren Folgen auch mal näher erläutern, was genau die Differenzierung von Würfelhaus ist. Aber das war jetzt schon mal ein Punkt, zu sagen, wir müssen mehr differenzieren. Das heißt, wir müssen mehr die individuellen Kinder sehen. Und genau das ist der Punkt, den ich dem System Schule so sehr ankreide. Und ich verstehe auch, wenn Lehrkräfte das nicht schaffen. Es ist auch wirklich eine große Herausforderung, jedes Kind da zu sehen, wo es steht und da weiterzubringen. Aber genau das ist eigentlich die Verantwortung und auch die Aufgabe der Lehrkraft, ne? Jedes Kind zu sehen in seinen Stärken vor allem, ja, und in dem, wo es Unterstützung braucht, damit es das lernt, was wir lernen, was wir wollen, dass es lernt, ja. Also das war eben die Sache, die in der Schule eben nicht so läuft, oder die AQS hat versucht, auch so ein bisschen rauszunehmen. Und in der Zeit habe ich eben den Impuls gehabt, nicht nur den Kindern zu helfen, wie das vorher war, sondern der Antreiber hat sich verändert, nämlich ich wollte jetzt auch das ganze Schulsystem verändern, was mich ja selber so geschwächt hat. Also du weißt ja, wie geschwächt ich aus dem Schulsystem herauskam. Nach der Erzieherschule, ne, das habe ich dir erzählt, war ich so klein mit Hut erstmal. Nicht nach der Erzieherschule, Entschuldigung, nach der Sache mit dem Fachabitur war ich so klein mit Hut. Und dann habe ich gemerkt, so, jetzt habe ich das Potenzial. Ich kann das ganze Schulsystem verändern, weil das Schulsystem in Mathe eben nicht für diese Kinder gemacht ist, auf diese Kinder keine Rücksicht nimmt. Ich erinnere mich da an eine Lehrkraft, eine Kollegin von mir, die Manuela, die mal in der Pause zu mir gesagt hat, ich verstehe das gar nicht, wieso die Kinder Probleme haben. Beim Lesen könnte ich es mir ja noch verstehen, aber Mathe, was ist denn so schwer daran, 3 plus 2 zu rechnen? Und da habe ich gedacht, ja, selbst die Lehrkräfte sehen ja nicht, wo die Problemstelle sind. Wahrscheinlich sind es auch Lehrkräfte, die ja gebildet sind und haben die Universität besucht, ja, und so weiter. Aber geht man davon aus, dass die, sage ich mal, keine Probleme hatten in Mathe und Deutsch? Ist aber nicht so. Kann ich dir gleich einfach mal so beichten oder einfach mal so sagen, dass das nicht so ist. Auch die Lehrkräfte haben ihre Fächer, die nicht so gut gelaufen sind. Also viele Lehrkräfte in Workshops, habe ich viele Lehrkräfte kennengelernt, die bei der Frage, magst du Mathe? Hast du gerne Mathe gemacht? Ja oder nein? Ja, wer streckt? Nicht so viele. Nein, da strecken ganz viele. Und die Lehrkräfte, habe ich gemerkt, in der Grundschule fühlen sich wohler beim Fach Deutsch, ja, als in Mathe. Da haben viele ihre eigenen Bausteine gehabt oder immer noch. So, und in dieser Zeit, wie gesagt, wollte ich das System verändern. Ich habe ganz viele Workshops gegeben. Ich habe Lernplanarbeit entwickelt. Wie kann man mit den Kindern in der ganzen Klasse dieses System unterrichten? Wie kann man prinzipiell in der Schule damit den Kindern helfen? Und zwar nicht nur außerhalb als Fördermaterial, sondern auch innerhalb der Klasse, weil ich möchte, dass alle Kinder sich als kompetent erfahren und nicht schon dieses, ich hole dich raus, du musst was anderes machen, weil du Hilfe in Mathe brauchst. Das war noch mal so eine zweite Sache, die mich umgetrieben hat. Wobei die Kinder, die man rausnimmt, meistens, so meine Erfahrung, die freuen sich, wenn sie mal raus dürfen aus der Klasse. Wenn man jetzt wirklich eine Kleingruppe fördert und nimmt die raus, da freuen die sich. Also das ist auch so eine, weiß nicht, ja, so eine heilige Kuh in der Förderpädagogik, dass es den Kindern schadet. Also das habe ich selber nicht so erlebt. Aber dennoch hat es mir viel mehr Spaß gemacht, mit allen zu arbeiten, als jetzt mit einzelnen Kindern, weil ich dachte, ja, so kommen alle voran. Man hat alle im Blick. Ich habe dann angefangen, weil ich gemerkt habe, das Lehrwerk ist unglaublich schlecht, was ich da habe. Und wo passen meine Würfelbilder da rein? Musst ja immer auch das Lehrwerk bespaßen, sage ich mal. Oder die Kinder müssen das Lehrwerk ausfüllen, diese Arbeitsblätter, diese Hefte und so weiter. Das will man ja als Eltern auch. Und die Schule, die Lehrkraft musste das ja einführen. Also war das so die Baustelle. Dieses Lehrwerk hat mich genervt. Und ich habe gedacht, nee, ich muss ein eigenes Heft entwickeln, nur mit den Würfelbildern. Und ich erinnere mich noch sehr gut, da waren wir in Spanien mit dem Wohnmobil in Urlaub und ich saß die ganzen 6, ja, wir waren nicht 6 Wochen Urlaub, aber ich saß die ganze Zeit, waren es vielleicht 4 Wochen. Ja, ich weiß, die Lehrer haben 4 Wochen Urlaub, aber es ist auch eine wichtige Zeit, um sich zu erholen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Zeit im Wohnmobil gesessen. Mein Mann war tauchen, mein Mann war schwimmen. Na, ab und zu bin ich auch mal ins Wasser. Aber die meiste Zeit saß ich da und habe alle Lehrwerke durchgeforscht und habe einfach mal so einen Aufbau gemacht. Wie kann denn so ein Lehrwerk oder so ein Arbeitsheft aussehen mit den Würfelbildern? Und siehe da, aus der Sache entstand dann tatsächlich auch ein Heft, ein Arbeitsheft, ne, mit dem die Kinder in der Schule arbeiten durften. Und by the way, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang hatte ich einen Grafiker angestellt quasi oder beauftragt damit, das Heft zu machen, weil das ist eine sehr große, aufwendige Arbeit, diese ganzen Bilder und Grafiken zu erstellen und so weiter. Also eine Hochachtung vor den ganzen Menschen, die das machen. Und ich kann dir direkt sagen, es ist so ins Geld gelaufen, dass mein Mann gesagt hat, also irgendwie, das können wir jetzt nicht mehr stemmen. Ja, und dann habe ich abgebrochen, das Heft war nur zur Hälfte fertig, ja, und habe gesagt, da muss ich jetzt das selber lernen. Und dann habe ich gelernt, wie man so ein Heft erstellt, wie man die Grafik macht und so weiter. Du siehst, was ich dir damit sagen will, ist nicht, wie toll ich bin und wie viel Arbeit ich hatte damit, sondern wenn man was erreichen will, dann gehört dazu auch Disziplin und ein unerschütterlicher Glaube daran, dass man es schafft. Und natürlich auch die Zeit, die man investiert, ganz klar. Ne? Und das war eben, ich hatte eine Vision. Ich wollte, dass dieses Heft an die Kinder kommt und dass ich eben hier eine Möglichkeit habe, meinen Unterricht so zu gestalten, wie ich das will. Das hat mich angetrieben und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich im Laufe der Zeit diese ganzen Hefte gemacht habe, alle selbst. Natürlich dann irgendwann mit Unterstützung von ganz tollen Lehrkräften, denen ich an der Stelle nochmal ganz herzlich danken will für ihre Unterstützung. Die stehen auch immer vorne im Heft drin. Da hat sich nicht viel verändert. Aber das wollte ich einfach an der Stelle sagen. Es war eine Mega-Arbeit, das zu erstellen. Und deshalb Würfelhaus hat unglaublich viele Materialien, die eben an jeder Stelle dem Kind weiterhelfen können. In jedem mathematischen Thema, ja, hast du eine Möglichkeit, über das Material dem Kind das zu vermitteln. Und dadurch ist dieses Konzept, dieses Würfelhaus, diese Methode extrem gut differenziert, weil jedes Kind an jeder Stelle, wo es steht, eine Unterstützung hat. Ja, und das ist das, was mir gefehlt hat. Guck mal, du kannst dir vorstellen, wenn du Lehrkraft bist, weißt du das, aber als Eltern vielleicht nicht. Aber die Lehrkräfte, da gab es morgens immer eine Schlange vom Drucker nach dem Motto, wer ist zuerst da? Wer hat da Berge zu drucken? Ne? Ja, das war einfach eine Kopierwut, sag ich mal. Ich hatte keine Lust. Ich bin eh ein Mensch, ich bin. Was Pünktlichkeit angeht, ist eine Schwäche von mir, das weiß ich. Ne? Also war ich immer recht knapp in der Schule. Und wenn ich dann noch was zu kopieren hatte, oh mein Gott, dann hat die Stunde meist schon angefangen, bis ich in der Klasse war. Gott sei Dank war ja immer eine andere Lehrkraft da, aber das war schon nervig, ja. Und weil ich ja so einen hohen Anspruch hatte, eine Differenzierung an jedes Kind soll weiterkommen, ne? Habe ich natürlich mehrere Blätter immer kopiert, für dieses Kind das, für dieses Kind das. So. Und dann stand ich in der Klasse. Und ich hatte so die Nase gestrichen voll, ne, ich habe dann 4 oder 5 Blätter kopiert gehabt, ne, dachte, ich könnte jedes Kind damit erreichen, habe das Thema eingeführt, dann die Blätter ausgeteilt. Vielleicht erkennst du dich da wieder, wenn du Lehrkraft bist. Und dann, ja, nach einer Minute kam schon das erste Kind zu mir, die Emma zum Beispiel, und hat gesagt, Frau Strauß, ich verstehe nicht, ich kann das nicht, ne, kannst du mir helfen? Oh mein Gott, dann war ich da schon gefordert, dann kam, Emma war ja meistens nicht alleine, kamen noch andere Kinder, dann kam der Jonas, nach 5 Minuten hat gesagt, Frau Strauß, ich bin schon fertig. Super, habe ich gedacht. Perfekt. Jetzt kann ich gerade wieder anfangen. Was nehme ich jetzt, ne? Und da kam die Idee mit der AQS zusammen mit dieser Idee, man muss mehr differenzieren, die ganze Differenzierung ins Material reinzugeben, sodass man immer in der Klasse was hat, was man dem Kind sofort geben kann, wenn man merkt, aha, das hat es nicht verstanden. Und weg von diesen vielen Arbeitsblättern, diesen sinnlosen Kopien, ja. Was verbrauchen die Lehrkräfte Papier in der Schule? Unglaublich. Und das alles wollte ich mit meinen Materialien und mit den Heften abfangen. Und es ist mir auch gelungen. Ich habe viele Workshops und Fortbildungen zu diesem Thema Würfelhaus gemacht. Ich war im In- und Ausland zugange. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der vielleicht für dich noch wichtig ist, nämlich wenn man das System verändern möchte, wenn man egal welches System verändern möchte, wenn man kein Mitläufer ist, sondern ein Denker, ein Querdenker, sage ich jetzt mal ganz provokant, dann spürt man, bekommt man die Härte, ich nenne es mal so, des Systems erst recht so richtig zu spüren. Und man wird auf die Probe gestellt, so sage ich es jetzt im Nachgang, hältst du das wirklich aus? Na, bist du so stark als Persönlichkeit, dass du deine Meinung öffentlich vertreten kannst, öffentlich dazu stehst und nicht einknickst? Das Leben hat mich auf die Probe gestellt, ich kann es dir sagen. Also, weil, überleg mal, ich habe Workshops gemacht und Fortbildungen. Da waren die Plakate zu diesen Fortbildungen, vergesse ich nie. Da stand dann drauf, Professor, Doktor, bla bla blub, ja, aus der Universität, tralala. Und noch ein Professor und noch eine Professorin. Und dann stand U.A. Und das war ich. Das heißt, ich war das unter anderem, weil ich hatte ja keinen Titel. Ich war einfach nur Förderschullehrkraft. Für mich genügend, aber für die anderen, wo hatten die ihre Kompetenz her? Warum will die uns sagen, wie das beim Kind anders geht? Ja? Und da durfte ich schon mal wirklich Standing beweisen. Und ich muss dir sagen, das hat mich wirklich fast innerlich zerrissen, weil es kam hier mein ganzes, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, du bist nicht gut genug, das kam immer so stark hoch in der Kritik der anderen. Ja, aber was mich wirklich an der Stange gehalten hat und dafür bin ich mega dankbar, ich könnte hier nicht stehen oder sitzen und dir das alles erzählen, das waren die Kinder. Die Kinder haben mir immer gesagt und auch die Eltern und Lehrkräfte, vor allem die Lehrkräfte mit Eltern hatte ich nicht so viel zu tun zu dem Zeitpunkt, aber die Lehrkräfte, die damit gesehen hatten, was sie erreichen können beim Kind, die haben mich immer motiviert. Die haben gesagt, Christine, du musst weitermachen. Christine, das ist gut. Christine, die Mia hat endlich rechnen gelernt oder der Thomas, endlich habe ich dieses Kind weitergebracht. Ja, das war eigentlich das, was mich dann immer wieder gestärkt hat, zu sagen, ich muss da weitergehen. Es ist mein Weg. Es ist mein Baby. Es ist geboren, aber jetzt muss ich es auch noch auf die Füße stellen. Ich muss beobachten, dass es auch alleine laufen kann. Ja, ich muss den Prozess begleiten. Genau, das habe ich dann gemacht. Und damit habe ich eine neue Welt betreten, weil es brauchte dazu natürlich ein Marketing, ein Verkauf. Die Schulen von außerhalb kamen ganz viele Schulen an meine, also an unsere Schule, wo ich damals unterrichtete und wollten das anschauen. Die Lehrkräfte haben sich dafür interessiert. Auf den Workshops haben sie gefragt, wo kann ich das anschauen in der Praxis? Dann habe ich gesagt, komm doch dahin, ja. Und so war das dann irgendwann, dass wir mindestens einmal die Woche oder ja, wenn nicht alle zwei Wochen, hatten wir ein anderes Kollegium oder Menschen an der Schule, die sich für Würfelhaus interessierten, die das auch machen wollten, die schauen wollten, wie sieht es aus beim Kind. Und die haben alle, weiß ich noch, Bauklötze gestaunt, vor allem in der ersten Klasse, weil wir ja einen ganz didaktisch markanten Schritt gemacht haben. Also ich habe durch den ständiges Evaluieren am Kind, durch das immer wieder durchdringen, was macht dem Kind Probleme, habe ich den Zahlenraum bis 20 komplett raus aus der ganzen Geschichte. Natürlich habe ich das auch bei Didaktikern wiedergefunden. Der Kutzer, Herr Kutzer hat es auch so gemacht. Da fühlte ich mich bestätigt aus der Wissenschaft und habe gesagt, das mache ich auch so. Und ganz ehrlich, die Lehrkräfte, die da waren, die Menschen, die das gesehen haben, dass Kinder in der ersten Klasse schon ab dem Halbjahr ungefähr bis 100 rechnen, das haben die nicht gesehen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, die rechnen ja schon bis 100. Ist das möglich? Ich habe gesagt, ja, die können alle bis 100 rechnen. Du brauchst einen Zahlenraum bis 20 nicht. Die 10er-Überschreitung machen wir später. Das war ein großer, riesiger Schritt, dass die ganzen Menschen gesehen haben, das funktioniert ja am Kind. Die Kinder sind begeistert, die Kinder machen ihre Fortschritte. Und klar, an der Stelle darf ich nicht verhehlen, und das weißt du ja auch, es gibt immer Unterschiede zwischen den Kindern. Das ist ja auch das Tolle. Wir wollen die ja gar nicht alle gleich haben. Wir wollen ja, dass jedes seine Individualität lebt, ja, und deswegen gibt es immer, es wird immer Kinder geben, auch mit Würfelhaus, die nicht so matheaffin sind, so what, ja, aber sie sollen nicht den Glaubenssatz entwickeln, das kann ich nicht schaffen, ich kann das nicht lernen, nein, und sie sollen auch nicht an den Fingern hängen bleiben und so weiter, ne, also das war dann eben das, was die Menschen zu uns getrieben hat, zu mir an die Schule und was natürlich im Außen eines bewirkt hat, jetzt natürlich an den Schulen selbst, die dann damit auch angefangen haben zu arbeiten, gibt es immer Kollegen und Kolleginnen, die mit großen Augen da drauf gucken, die machen was anders, ist es überhaupt wirklich gut und das klappt nicht. Ne? Also auch da wieder dieser Neid und auch dieses Fachkompetenz angegriffen sein, angegriffen fühlen, aber auch nicht die Erfolge des Kindes sehen wollen, sondern immer nur die eigenen Bedürfnisse. Ich will auch so sein, so toll wie die anderen. Nein, ne, das kannst du haben, aber es geht doch nicht um dich, es geht doch um das Kind. Also in der Zeit, wie gesagt, habe ich viele Machtmenschen kennengelernt, die in der Schule zugange sind. Muss es so sagen, es sind Menschen, die einfach nicht gewahr sind dessen, dass es in der Schule, dass sie einen Auftrag haben für die Bildung der Kinder, die dort sind, sondern die sehen den Auftrag nur darin, Inhalte zu vermitteln in einem bestimmten Zeitraum, mit einer bestimmten Vorgehensweise. Und was dabei rauskommt am Kind, ist nicht ihre Verantwortung, sondern die Verantwortung des Kindes. Und das sehe ich überhaupt gar nicht. Also sollte das bei deinem Kind der Fall sein, dass du an solch eine Lehrkraft geraten bist, Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen, ich muss den Lehrkräften auf die Füße treten, das ist nicht das, was wir am Kind wollen. Ne? Was ist denn Bildung überhaupt? Ja, da kommen wir in eine ganz andere Diskussion, die ich sicher nochmal aufgreifen werde. Also, ich kam in die Rolle der Unternehmerin und hatte dadurch natürlich eine hohe Doppelbelastung. Ja, ich musste klarkommen mit der Kritik, mit dem Stress, mit dem Schulsystem, mit den Schwächen des Schulsystems, die sind für mich immer größer geworden, immer klarer, immer schlechter zu überwältigen, immer schwieriger für mich zu handeln. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich habe gemerkt, den Elefanten, den willst du nicht mal reiten, sage ich mal. Der ist mir zu langsam, der ist mir zu träge, der arme Elefant. Ich nehme den jetzt einfach als Bild für dich, ne? Ich habe gemerkt, das Schulsystem will sich nicht verändern, weil die Menschen im Schulsystem, viele davon wollen nicht anderes, wollen nichts anderes machen. Die müssen sich ja dann damit auseinandersetzen, die müssen was ändern, die müssen aus ihrer Komfortzone raus, die müssen ihre Fachkompetenz überdenken und so weiter. Warum sollen sie das machen? Und da kommt tatsächlich der Impuls von mir zu sagen, ja, das sind Beamte irgendwo, ja. Und aber ich will auch gleich einen Pflock schlagen für die Menschen, die in der Schule sind, die hochmotiviert und engagiert sind. So wie ich mich damals gesehen habe, ich war hochmotiviert, engagiert und bin ausgebrannt in der Schule. Und das passiert eben vielen, vielen Lehrkräften, die ebenso wie ich gehen. Ich darf inzwischen in meinem Team einige Menschen begrüßen, die eben auch sehr mit Engagement in der Schule sind. Also Würfelhaus beherbergt einige Menschen, die für uns tätig sind am Kind und uns unterstützen und unsere Ideen weitertragen, ja, und dafür einstehen, etwas anders am Kind zu machen. Und das vielleicht auch noch weitervermitteln an die weiteren Schulen. Also es gibt natürlich viele zwischendrin Menschen. Ich will die nicht so in zwei Kategorien schwarz-weiß einteilen. Das sind zwei Extreme, ganz klar. Darunter gibt es natürlich ganz viele andere Menschen noch mit verschiedenen Ausprägungen. Ja, ich verstehe auch die Ängste der Lehrkräfte. Kann ich durchaus verstehen, ein gewohntes Terrain zu verlassen, heißt ja auch, sich den Wölfen auszuliefern. In unseren Augen waren das immer die Eltern, die Schulleitung. Ja, was sagen die, wenn ich da fehlgehe und wenn das beim Kind nichts nutzt, beziehungsweise sogar eher schädlich ist, was mache ich dann? Ich trage ja die Verantwortung. Also das verstehe ich auch alles, ne? Trotzdem möchte ich sagen, dass es eben diese Sparte der Machtmenschen sehr stark gibt, die dann verhindern, dass Neues ans Kind kommt, dass neue Ideen mal bedacht werden und umgesetzt werden und eben die anderen, die hochmotiviert da dran gehen, alles verändern wollen, das Schulsystem mitnehmen wollen und so weiter. Und beide Extreme sind natürlich schwierig zu handeln, ne? Und die zwischendrin, die Menschen, die kenne ich auch ganz viele. Und ich bin mega dankbar für diesen Part in meinem Leben, wo ich das Schulsystem so intensiv kennenlernen durfte. Ja. So, aber was ich als Quintessenz daraus nehme, ist, Eltern haben den größten Schmerz, nicht die Lehrkräfte. Die Lehrkräfte haben auch einen Schmerz. Diese motivierten, engagierten Lehrkräfte, die was verändern wollen, die sehen den Schmerz des Kindes. Die wollen das machen nicht wegen sich, die wollen das für die Kinder, ja, vielleicht auch ein bisschen wegen sich. Am Ende ist ja alles so, dass man sagt, ich will auch selber zufrieden sein in meinem Job. Ich will sagen können, ich habe dir geholfen. Vielleicht spielt es auch eine große Rolle. Aber es ist definitiv der Blick aufs Kind. Der Blick aufs Kind und den Schmerz des Kindes oder den eigenen Schmerz. Ich kann dem Kind nicht helfen, ich will aber. Ne? Und das habe ich gemerkt, die meisten Lehrkräfte haben den Schmerz einfach nicht. Und okay, jetzt kann ich das einfach abhaken und sagen, der ist nicht da. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, die Schule zu verändern, das System zu verändern, mich selber dabei zu verlieren und immer nur den Antreiber in mir zu haben, zu beweisen, zu beweisen, zu beweisen. Nee, das will ich nicht mehr. Und ich bin wirklich durch eine massive Krankheit rausgekommen aus dem ganzen System. Und es war ja so, dass die Erfolge mir recht gegeben haben, aber die Menschen konnten die Erfolge ja nicht sehen. Ich wollte die Erfolge sichtbar machen. Ich habe dann Videos gedreht mit den Kindern und so weiter. Und ja, aber am Ende bin ich dann doch raus mit einer wirklich schweren Krankheit. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich da einigermaßen rausgearbeitet habe, zumindest so weit, dass ich jetzt eben nicht mehr im Schulsystem tätig sein kann. Das weiß ich jetzt, das geht nicht. Mein Körper revolutioniert, wollte ich eben sagen, nein, mein Körper geht auf die Barrikaden, sage ich einfach mal, das funktioniert bei mir nicht mehr. Aber es war auch meine Lebenszeit, die ich sagte, wem gebe ich meine wertvolle Zeit? Ja, und ich habe gemerkt, die Eltern haben den meisten Schmerz, die Eltern brauchen eine Unterstützung. Und genau das ist jetzt das, was Würfelhaus macht. Wir unterstützen die Eltern, ihren Schmerz loszulassen, dem Kind zu helfen, die Unterstützung des Kindes so perfekt, sage ich mal, soweit es geht, perfekt anzubieten, dass die Eltern da leicht reinkommen, dass die Eltern ihr Kind oder dass du, wenn du ein Kind hast mit besonderen Herausforderungen, vor allem in Mathe, deinem Kind da raushelfen kannst. Das ist unsere Passion, unsere Berufung. Alle Menschen, die mit Würfelhaus arbeiten, die im Würfelhaus sich befinden, sage ich mal, haben diese Vision und tragen die mit uns, nämlich dein Kind, dich und dein Kind so weit zu unterstützen, dass du eben nicht dem Ding verfällst, dem, jetzt fehlt mir das Schlusswort gerade, ich wollte so eine runde Geschichte machen, es wird mir auch gelingen, pass auf, ich brauche da noch ein paar Gedanken dazu, aber ich fange vielleicht noch mal neu an. Also, dir wollen wir die Unterstützung geben und die Hilfestellung im Würfelhaus, eben Informationen zu bekommen, wie zum Beispiel, was tust du, wenn du eine sehr engagierte Lehrkraft hast, die aber sich nicht für dein Kind engagiert, sondern für Materialherstellung oder sonst was oder für andere Fächer und aber nicht Mathe, sondern eher dir quasi den schwarzen Peter hinschiebt, dass du mit deinem Kind was ändern sollst. Also wir unterstützen alle Eltern, die merken, sie kommen über die schulische Schiene einfach nicht gut weiter. Sie kommen an ihre Grenzen. Das Kind hat einen Schmerz, die Eltern haben einen Schmerz, so geht es nicht mehr weiter. Wir können helfen. Und das ist das, was wir tun, mit Leidenschaft tun. War das jetzt ein Schlusswort? Weiß ich nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Mach was draus. Vielleicht waren ein paar Impulse dabei, die dir und deinem Kind weiterhelfen. Wir hören uns und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif, mach's gut, deine Christine.